Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Dass Kirchen ein Symbol, auch ein äußerst umstrittenes sein können, hat Anfang dieser Woche ein offener Brief von Künstlern, Wissenschaftlern und Architekten gezeigt. Sie fordern ein Umdenken beim derzeitigen Wiederaufbau der Garnisonkirche in Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam. Das Projekt ziehe keinen deutlichen Trennstrich zu Kaiserreich und Nationalsozialismus und knüpfe kritiklos an die Geschichte der Kirche als zentralen Identitätsort in der NS-Zeit und der Zeit der deutschen Kolonialkriege an, heißt es. Vielleicht lohnt ein Blick in das Nachbarbundesland Berlin. Dort wird am kommenden Mittwoch ein Jubiläum gefeiert. Am 28. August, vor 125 Jahren, wurde am Rande des Stadtteils Wenning die Versöhnungskirche eingeweiht. Auch dieses Gotteshaus wurde zum Symbol, weil sie dort die deutsche Geschichte widerspiegelt. Daran erinnert an der Bernauer Straße eine Versöhnungskapelle, die Michael Hollenbach anlässlich des Geburtstages für uns besucht hat und mit Zeitzeugen und dem zuständigen Pastor Thomas Jeutner gesprochen hat.
Wir stehen hier auf dem Gelände der ehemaligen Versöhnungskirche. Man sieht hier, wie die Umrisse dieser sehr großen neugotischen Kirche abgezeichnet sind mit diesen metallenen Bodenumrissen. Wir stehen im sowjetischen ehemaligen Sektor, aber dieser Gehsteig dort gehörte schon zum französischen Sektor. Das beschreibt ein bisschen die Lage.
Thomas Jeutner ist seit 7 Jahren Pastor der Versöhnungsgemeinde. Reste der Grundmauern deuten die Dimensionen der ehemaligen Kirche an. Als sie am 28. August 1894 eingeweiht wurde, fanden rund 1000 Besucher Platz in dem Gotteshaus. Die Kaiserin hatte ein Drittel der Baukosten beigesteuert, berichtet der 73-jährige Publizist Hans-Jürgen Röder.
Die Kaiserin August Victoria, im Berliner Volksmund auch Kirchenguste genannt, sie hatte ein großes religiöses Interesse, sie galt als eine fromme Frau. Sie hatte auch sicherlich ein großes Interesse daran, dass halt die Kirche die neu entstehende Industriearbeiterschaft an sich bindet, um sie möglichst fern von der Sozialdemokratie zu halten.
Später in der Weimarer Republik gehörten fast 20.000 Protestanten zur Versöhnungsgemeinde. Während der NS-Zeit war der Umgang im Kirchengemeinderat dann nicht mehr allzu versöhnlich. Zwei Pfarrer gehörten der bekennenden Kirche an, einer den deutschen Christen.
Es war dann auch so, dass der NS-Pfarrer von den deutschen Christen zeitweilig mit Uniform aufgetreten ist beim Gottesdienst und weil ja doch ein ganz Teil dann einfach boykottierte, die leeren Reihen auffüllen ließ mit Kameraden der SS in Uniform.
Nach 1945 stand das Gotteshaus plötzlich an der Grenze zwischen den verfeindeten Mächten des Kalten Krieges. Während Kirche, Pfarr- und Gemeindehaus sich im Osten Berlins befanden, wohnten mehr als 90% der Gemeindemitglieder im Westen, im Wedding. Das sei zunächst kein Problem gewesen, sagt Jörg Hildebrand, der Sohn des damaligen Pfarrers.
Also die Gemeinde, die fühlte sich überhaupt nicht getrennt. Sie müssen davon ausgehen, der Zugang der Kirche verlief völlig ungehindert. Ja, da gab es ja keine Kontrollen von der Ostseite her. Da fragt auch keiner, kommst du aus dem Westen oder kommst du aus dem Osten? Wir gehörten alle zusammen.
Das änderte sich mit dem Bau der Mauer am 13. August 1961.
Zuerst hat man gedacht, das gibt es schon wieder.
Erinnert sich die 96-jährige Gerda Neumann, die in der Versöhnungskirche getauft und konfirmiert wurde. Doch eine Woche später war die Hoffnung dahin.
Als wir gesehen haben, es ist nicht nur abgesperrt, da wird eine feste Mauer aufgerichtet.
Im Osten der Bernauer Straße wurden die Häuser geräumt. Im Westen ging man auf die Straße. Pfarrer Thomas Jeutner.
Wir wissen auch, dass gerade in den ersten Monaten, wo manche in der Westberliner Bevölkerung, gerade in Studentenkreisen, Mahnwachen hatten, sogar sonntags zur Gottesdienstzeit vor der vermauerten Kirche, Studierende der FU. Und manchmal wuchs sich das aus, dann kamen leicht ein paar Tausend. Und dann wurde auch berichtet, dass auf dem Kirchturm auch schon mal ein Maschinengewehr postiert wurde.
Jörg Hildebrand erinnert sich, dass die Pfarrersfamilie zu den letzten Bewohnern gehörte, die am 26. Oktober 1961 die östliche Bernauer Straße und damit das Kirchengrundstück verlassen mussten.
Ich war Turmuhrenwart und hatte den Schlüssel für den Kirchturm, den habe ich übrigens auch jetzt noch. Und da ich dann hoch über die Glocken hinaus und eben die Uhr in allen Richtungen, Ost, Süd, Nord, West, auf 5 vor 12 gestellt. Es sollte heißen, also keine Zeit mehr zu verlieren, vergesst uns nicht.
Sein Vater hatte sich entschieden, als Seelsorger im Osten Berlins zu bleiben.
Obwohl der Hauptteil der Gemeinde im Westen war. Und das ist für ihn natürlich auch eine fürchterliche Sache gewesen, nun plötzlich seine seelsorgerischen Dienste nicht mehr wahrnehmen zu können und wirklich ahnen zu müssen, dass das geistliche Leben überhaupt beendet ist.
Die Gemeindemitglieder mussten sich neu orientieren. So auch Gerda Neumann.
Da ist mein Mann, wir hatten ein Auto, in fast alle Dorfkirchen von West-Berlin gefahren zum Gottesdienst und haben die kennengelernt.
Derweil verfiel die Versöhnungskirche immer mehr.
Das Dach war verrottet, die Kirche innen verwüstet, zum Teil durch die Grenzposten, die da ihr Unwesen getrieben haben, Hundezwinge in der Sakristei.
1984 stimmten nach jahrelangen Verhandlungen die Kirchenleitungen in West- und Ost-Berlin dem Verkauf des Kirchengrundstücks an den Berliner Magistrat zu, erläutert der Publizist Hans-Jürgen Röder. Denn der Kirche ging es um die Präsenz vor Ort in den Neubaugebieten im Osten Berlins.
Und da musste nun die Kirchenleitung in Ost-Berlin sehen, dass sie da noch irgendeinen Fuß reinkriegt. Und da kam dann plötzlich die Versöhnungskirche ins Spiel. Und schließlich hat man gesagt, na gut, wir geben die Versöhnungskirche auf, wenn wir dafür das Gemeindezentrum in Hohenschönhausen bauen können.
Ende Januar 1985 erfolgte die Sprengung der Kirche. Gemäß dem Maßnahmeplan für die Erhöhung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit an der Staatsgrenze zu Berlin-West, wie es offiziell hieß. Gerda Neumann wohnte im Westen nicht weit von der Kirche entfernt.
Mein Mann sagte, willst du runtergehen? Nein, sagte, ich will es nicht sehen. Dann bin ich aber doch ans Küchenfenster gegangen. Und vom Küchenfenster konnte ich die Hälfte vom Kirchturm sehen. Nicht? Und als der fiel und das Kreuz fiel so ganz hohem Bogen, da kamen mir die Tränen und da nahm ich meinen Mann in den Arm und sagte, ich weiß, deine Kirche.
Nicht nur im Westen, auch im Osten verfolgten die alten Gemeindemitglieder die Sprengung. Jörg Hildebrand sah gemeinsam mit seiner Frau Regine, der späteren Sozialministerin von Brandenburg, wie das Gotteshaus mit seinem 75 Meter hohen Turm in sich zusammenfiel.
Das war für uns sehr bitter, speziell auch für meine Frau, die hier an der Bernauerstraße geboren ist und getauft worden ist und die Eltern hier geheiratet haben. Also da sind schon Tränen geflossen.
Vor der Sprengung wurden unter anderem die alten Glocken gerettet. Heute läuten sie im Glockenhaus neben der Versöhnungskapelle. Fast jeden Tag findet hier in der Kapelle eine Andacht statt, um an jene Menschen zu erinnern, die zwischen 1961 und 1989 an der Mauer getötet wurden. Die Mauer ist seit 30 Jahren Geschichte. In den Köpfen ist sie aber noch immer präsent, meint Pfarrer Thomas Jeutner.
Für uns, die wir in den 50er, 60er Jahren geboren sind, wir werden immer damit irgendwie zu tun haben, auch die alten Bilder und alten Vorurteile zu bekämpfen.
Und er zitiert aus dem Gedicht Die Mauer von Rainer Kunze.
Als wir sie schleiften, ahnten wir nicht, wie hoch sie ist in uns.
Als vor einigen Jahren der Keller des Gemeindehauses entrümpelt wurde, machte man einen interessanten Fund.
Wir fanden dabei unter anderem so einen Haufen von alten Zahnrädern, rostigen Eisen, sogar zwei Zeiger waren dabei und Ketten.
Schließlich förderte man alle Teile der alten Turmuhr zutage, die ebenfalls vor der Sprengung gerettet worden war. Ein Uhrmacher hat alles wieder zusammengebaut, sehr zur Freude des alten Turmuhrenwarts Jörg Hildebrand.
Als ich die Uhr anhielt am 26. Oktober 1961, da dachte ich, das ist alles vorbei. Und nun wird sie vorbereitet, 125 Jahre Evangelische Versöhnungsgemeinde. Und also ich freue mich wahnsinnig darauf, dass diese Uhr wieder hörbar wird.
Jörg Hildebrand wird seine alte Uhr wieder zum Ticken bringen, am kommenden Mittwoch zum 125. Gründungstag um 5 vor 12.